herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste.
Paula,
juhu. Hi. Wie geht es dir heute?
Sehr gut, sehr gut, ja.
Dann erzähl doch mal ein bisschen, was ist denn das Thema unserer heutigen Podcast-Folge?
Ja, wir wollen uns ja ein bisschen am Thema entlang hangeln, ne? Man mag es kaum glauben, aber auch wir setzen ein bisschen auf Struktur. Nein, wir haben in der letzten Woche darüber gesprochen, wie es ist, wenn man die Diagnose bekommt, was das mit einem selber macht. Und heute wollen wir mit euch darüber sprechen, ja, wie sage ich es denn den anderen? Hm. Also wie erzähle ich meinem Umfeld, ich habe Krebs?
Ja. Es ist ja für einen selber schon eigentlich erstmal, dass man das selber so ein bisschen kapieren muss. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, Paula, aber ich glaube, ich hatte es selber wahrscheinlich noch gar nicht kapiert. Da hatte ich es schon ungefähr 100 Leuten erzählt.
Echt? Nee, das war...
Ja, das hört sich jetzt so lustig an, ne? Aber ich meine, ich glaube, wir sind auch ganz anders mit der Diagnose Brustkrebs umgegangen, ne? Weil du sitzt ja erstmal, du kriegst die Diagnose, dann bist du so, puh, ja. Und wem hast du es denn als erstes gesagt?
Boah, also bei mir war das ja so, dass ich ja diese Diagnose...
Achso, du saßt ja noch im Büro.
Ich saß im Büro,
ich erinnere mich gerade.
Genau.
Paula sitzt im Büro.
Ich sitze im Büro, nehme das Telefonat entgegen, indem ich sozusagen den für mich unwahrscheinlichsten Fall mitgeteilt bekommen habe. Und fiel dann erstmal ungehalten in dieses Krebsloch. Ich habe erstmal geheult. Ich habe die Bürotür zugemacht und ich habe geheult und geheult und geheult. Also mich hat's so überkommen, dass ich dafür keine Worte hatte.
Oh, Paul.
Irgendwann, du, das ist einfach so eine Schutzreaktion, glaube ich. Weil ich das so unwahrscheinlich fand, mich hat das wirklich so von hinten kalt erwischt. Und als ich dann damit fertig war, irgendwann waren die Tränen einfach alle. Ich kann es gar nicht beschreiben, die waren einfach ausgeweint. Da bin ich, habe ich geguckt, ob noch jemand im Büro ist. Also, und bin dann erstmal rausgegangen. Hab mir das Gesicht nachgezeichnet und ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier nach Hause. Das dauert ungefähr eine Stunde. Und ich habe gesagt, ich kann nicht meinen eigenen Eltern sagen, dass ihre Tochter, also ich, krebskrank ist. Ich sage, das würde mir nie über die Lippen kommen.
Und oh, dann mir schmilzt die Kehle zu, Paula.
Ja, aber es war genau so. Und dann habe ich mir gedacht, das einzige Umfeld, wo ich mir das vorstellen kann, denen das zu sagen, ohne die Fassung zu verlieren, ist die U-Bahn.
Oh Gott. Oh ja. Gott, Paula.
Ja, also da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, habe mich in die U-Bahn gesetzt und habe gesagt, hallo, ich bin's. Meine Eltern so, ja, hallo, na, schon Feierabend.
Immer diese Leute, die in der U-Bahn telefonieren, Paula.
Ja, ja, mache ich sonst nie, ich schwöre das. Das stimmt nicht, ich telefoniere viel in der U-Bahn. Jedenfalls habe ich sie gefragt, ob sie sitzen und sie sagten, ja. Sie merkten schon, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, ich habe gesagt, übrigens wollte ich nur sagen, ich habe es ganz schnell gemacht, ne? Also ich habe es nicht ausgeholt oder so. Ich habe einfach gesagt, Mama, Papa, ich muss euch ganz dringend was sagen. Mach mich bitte auf laut, ich habe Krebs. So. Und genauso schnell kam von meinen Eltern zurück, wir können jetzt gar nichts sagen, wir telefonieren später. Und dann war es raus. Und das war gut so.
Und dann habt ihr einfach aufgelegt?
Ja. Genau. Krass. Ja. Also war mein
Aber vielleicht war es gut so, weißt du?
Genau, das war genau richtig, weil wir in den nächsten Gesprächen, beim nächsten Sehen schon eine ganz andere Gesprächsgrundlage hatten.
Ja,
und
ja.
Das war super. Jeder hat es schon mal sacken lassen und das war in Ordnung. So war das bei mir. Meine Eltern waren tatsächlich die Ersten, denen ich es gesagt habe. Ja.
Krass.
Mhm.
Wow.
Wie war es bei dir? Du hattest du nicht ein Grillfest noch?
Ja, ja. Ich kam, warte mal, wie war denn das? Ich war morgens bei der Einschulung von der Tochter meiner Cousine und habe dann gesagt, ich muss jetzt noch mal schnell wohin. Ich komme dann zum Mittagessen
aber
wieder
dann
dazu.
Wusstest
Nein,
ah, nee,
dann bin
du
ich, dann, bin ich zur Mammographie gegangen.
Ach so.
Und sollte meine Ergebnisse kriegen. Und dann habe ich die ja bekommen Und parallel rief ja nun die Kita an, dass ich mein Kind abholen sollte mit diesen Pöckchen. Mhm. Also war mein erster Gang, ich bin dann raus. Ich habe schnell meinen Bruder angerufen, den Papa meiner Kinder und meine beste Freundin und habe mich dann in die U-Bahn gesetzt und bin zum Kindergarten gefahren. Und während ich Krass. In der U-Bahn sitze, jetzt kommt meine U-Bahn-Geschichte.
Ja, diese U-Bahn.
Ja, total. Also ich sitze in der U-Bahn Richtung Kindergarten, klingelt das Telefon, ist mein Chef dran. Sagt, ach, hallo Alex. Du bist ja in 10 Tagen wieder bei uns.
Ach stimmt, weil, ich muss noch mal einwerfen, du warst ja in Elternzeit eigentlich.
Ich war ja noch 10 Tage in Elternzeit. Mhm. Und sollte ja dann irgendwie zurückkommen. Und dann sagt er, du kommst ja irgendwie am 14. wieder. Das war dann ironischerweise meine erste Chemo an dem Tag. Sagt er, am 14. bist du ja dann wieder da. Aber wir haben irgendwie am 8. oder so, haben wir einen Kundentermin. Da würden wir dich total gerne vorstellen als neue Accountmanagerin. Könntest du da schon mitkommen? Und habe nur gesagt, ja, also
schlecht.
Generell ja. Aber,
echt, hast du gesagt, generell ja?
So prinzipiell ja, aber ich habe vor einer halben Stunde die Diagnose bekommen, dass ich Brustkrebs habe. Stille auf der anderen Seite.
Ja klar, was soll der auch sagen?
Und mehr weiß ich jetzt eigentlich auch noch gar nicht, weil jetzt muss ich erstmal irgendwie die pathologischen Ergebnisse noch abwarten. Da kommt noch was nächste Woche. Ich weiß auch noch gar nicht, ich weiß morgen erst, wie es weitergeht. Ich kann dir jetzt gar nichts sagen.
Ja.
Da sagt er, ja, dann wart mal ab. Ich so, du, ich melde mich, wenn ich dann irgendwie weiß, wie lange ich ausfall oder ne, was ist.
Ja.
Sagt er, ja, jetzt wart mal ab. Es gibt ja auch so berufsbegleitende Chemos oder so. Also so, ich weiß nicht, ob er es genau so gesagt hat, aber das ist so, was mir in Erinnerung war, so sowas wie, ja, warte erst mal ab, vielleicht kannst du ja auch daneben her noch arbeiten.
Kann ja, oh
oder
Gott.
So. Ja, warten wir mal ab. Ja,
wahrscheinlich, und dann, wahrscheinlich meinte der das auch total tröstend, aber es war jetzt so ein bisschen Elefant im Porzellanladen.
Ja, total. Aber ich habe ein ganz gutes,
berufsbegleitend Krebstherapie.
Ich habe ein ganz, ganz gutes Verhältnis zu dem. Und jetzt ist der natürlich mein Chef.
Ja.
Was habe ich als nächstes gedacht? Am Mist, wenn dein Chef das jetzt weiß, dann musst du jetzt aber erstmal deinen Chef anrufen. Dann habe ich meinen Chef angerufen.
Du hast gequatscht, das?
Ja.
Ich sag mal so, ich versuche das jetzt nachzufühlen. Das ist eine Stunde, also eine Stunde war es her, da hat man gesagt,
halbe.
Mensch, sie haben jetzt eine halbe Stunde was her, dass man gesagt hat, also sie haben eine sehr aggressive Krebsform und die Ereignisse überschlagen sich so weit, dass du mit deinem Chef telefoniert hast.
Also es schlecht. Ist auch so, ich glaube. Ganz ehrlich, und das hört sich jetzt ein bisschen so lächerlich an im Nachhinein, und das ist es natürlich, also soll es auch gar nicht sein. Aber es ist, weißt du, ich lache jetzt drüber. In dem Moment war ich aber, das war ja bei uns beiden ganz anders. Du hast ja nicht damit gerechnet. Ich war ja eher schon so, oh je, oh je, oh je. Und als dann die Diagnose da war, war ich so, ja, das kriegen wir jetzt auch hin. Brustkrebs, super behandelbar. Ne, es scheint nichts gestreut zu haben. Und ich war wirklich so voll auf.
Also ich muss sagen, ich beneide dich um diese Ärmelhoch-Einstellung, die du gehabt hast.
Vielleicht ist es auch so ein Tacken Naivität, weil ich meine, ganz ehrlich, ich würde jetzt ja auch nicht mehr sagen, ach, ich habe ja nur Brustkrebs und so. Weißt du, das ist schon, also, ja, vielleicht ist es ja auch so eine Art Resilienz. Also, dass du einfach sagst, okay, das ist halt mein Weg, wie ich da stark rausgehen kann. Und ich rede mir die Situation jetzt einfach mal ein bisschen schön.
Aber das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter Weg, wie ich finde. Also wenn ich das so höre, und bei mir war es ja nun ganz anders, wenn ich so an meine Verzweiflung denke, an die Hilflosigkeit. Also bei mir ist das auch irgendwann gekippt. Also auch ich habe irgendwann gesagt, es gibt jetzt keine Option, außer dieses Ärmel hoch und Dinge sind, wie sie sind. Und manches muss man aushalten. Und das mache ich jetzt auch. Aber es hat bei mir tatsächlich gedauert. Also es war nicht sofort da.
Ja, aber ich hatte ja auch Vorlaufzeit. Und du nicht.
Ja.
Und
ja,
wie sagtest du immer so schön, als du dann deinen Kampfsaumodus gefunden hast?
Der Kampfsaumodus geht an.
Kampfsaumodus war an. Ja, da hatte ich natürlich schon dir den Vorsprung, dass ich es ein paar Tage vorher mich einfach gedanklich schon darauf vorbereiten konnte. Und ich glaube, dadurch hatte ich halt wirklich so einen kleinen Vorteil jetzt dem.
Mhm.
Ja, und dann war ich ja abends auf der Grillparty, ne? ich muss sagen, der Vater meiner Kinder hatte dann auch gesagt so, soll ich dir irgendwie helfen? Ich komme nach Hause, ich komme früher. Dann habe ich gesagt, ja, super, mach das.
Mhm.
Und dann, weil ich musste dann irgendwie mit dem einen Kind, also mit dem Kind mit dem Pöckchen, zum Kinderarzt zum Gesundschreiben, damit er den nächsten Tag wieder in die Betreuung gehen durfte.
Oh Gott.
Ja. Und dann kam der nach Hause, dann saß ich da mit dem kranken Kind, also was ja gar nicht krank war eigentlich. Und dann, dadurch wusste das natürlich auch die ganze Kita schon, dass ich diese Brustkrebsdiagnose jetzt hatte. Oh Gott, weil denen musste ich das ja sagen. Und dann habe ich den Papa der Kinder mit dem Leo zum Kinderarzt geschickt. Ich habe das andere Kind abgeholt. Ich weiß gar nicht, ob ich das da gesagt habe. Ich glaube, da habe ich das dann nicht gesagt. Da bin ich einfach nur so Kind abgeholt, raus.
Ja.
Und dann saßen wir alle zu Hause. Oder ich saß mit der Mia zu Hause. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die grillen ja jetzt gleich. Fahre ich jetzt mal hin. Dann kann ich das wenigstens denen persönlich sagen. Also meine Cousine mit der Familie, meine Patentante, ihr Mann, dann noch die Schwiegermutter von meiner Cousine.
Also ich sag mal so, es gibt ja jetzt so stimmungsförderndere Themen, gerade bei so einer Familienfeier.
Ja, nee.
Und mich würde ja mal interessieren, jetzt sitzt ihr da, alle haben sich mal drauf gefreut, jetzt sitzt man hier beieinander mit beim Grillen und
ich bin überhaupt nicht so ein Typ, der jetzt so reinprescht in so eine, hey, heute ist mein erster Schultag, wir machen eine große Party und da kommt die blöde Tante und sagt, oh, hier Brustkrebs und alles im Heulen. Also das wollte ich ja auch nicht, ne? Also ich hab dann gewartet, ich habe den Papa meiner Kinder mit den Kindern dann, als so Kinderbettzeit war, schon mal nach Hause geschickt. Ich habe gesagt, ich bleib noch ein Weinchen da. War dann so lange noch da, bis deren Kinder im Bett waren.
Mhm.
Und als wir dann so gemütlich zusammensaßen,
habe
ich dann gesagt, ich muss euch mal was sagen. Ich habe heute die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und ich sah schon, wie meiner Patentante, weißt du, wenn die Unterlippe so anfängt zu zittern und du bist so, und das hat mir so, ich war eigentlich so, hey, ja, und ich bin positiv und alles ist gut, ne, und dann habe ich auch total geheult, weil dann, weißt du, wenn ich finde das...
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ne?
Oder wenn du dieses Entsetzen bei dem Gegenüber im Gesicht siehst, obwohl du gerade versuchst, alles so positiv wie möglich zu verpacken und du siehst wirklich nur Entsetzen. Und das, also da waren wir irgendwie alle am Heulen und dann hatte ich dann erfahren, dass zwei, die da im Raum waren, auch das schon Brustkrebs hatten, ja, und das fiel mir dann wieder ein. Und dann war ich so, es war echt so... Dann ging es hinterher auch wieder.
Oh.
Aber wie war es denn bei dir?
Das kann ich so nicht sagen. Ich habe das, hab das nicht so als Event gemacht. Also ich habe es meinen Eltern gesagt natürlich.
Also ich habe dieses Event nicht organisiert. Nein,
aber ich habe das nicht im Rahmen von wir sehen uns sowieso in ruhiger Minute, sage ich es jemandem. Bei mir war das so, dass ich eine Woche später Geburtstag hatte.
Du hast es nicht an deinem Geburtstag erzählt.
Nein. Ich war ja gar nicht in der Stimmung für irgendwelche Geburtstagssitzereien und war ich nicht. Aber es findet halt jedes Jahr statt und mir war es einfach wichtig, meinen engsten Freunden vorher davon zu erzählen. Ja, weil ich genau eben das nicht wollte. Man trifft sich für ein schönes Ereignis und dann sagst du, ich habe Brustkrebs und es ist einfach so, du hast dieser Nachricht.
Stimmungskiller.
So richtig, genau. Das ist ja so eine Nachricht, diese bebenden Unterlippen, die einen selber aus der Fassung bringen. Du kannst nichts oder ich fühlte mich nicht in der Lage, da sowas Positives entgegenzusetzen.
Nee, ich konnte ja auch nicht.
Hätte,
genau, wir waren
ich hätte
alle am Heulen.
Richtig, genau. Ja. Also das hätte ich nervlich gar nicht ertragen. Ich selber hatte ja so eine Angst, ich wäre gar nicht in der Lage gewesen zu sagen, und das schaffen wir, mein Kampfsaumodus war ja überhaupt nicht da. Ich hatte selber so eine große Angst davor. Das kann ich gar nicht in Worte packen. Ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, die anderen irgendwie noch aufzumuntern oder da ein Positives entgegenzusetzen. Und dann habe ich meine Freunde angerufen, meine besten Freunde, und wollte mich mit denen treffen. Ich habe gesagt, ich muss das einfach mal loswerden. Nun ist es so, dass ich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt im Jahr Geburtstag habe. Das fällt nämlich in die Weihnachts- und Adventszeit. Finde da mal so einen Sponti-Termin. Das ist gar nicht so einfach. Da haben die Kinder Weihnachtsbäckerei, da hast du da Weihnachtssingen, da hast du Weihnachtsfeier. Also das ist einfach so ein recht ungünstiger Zeitpunkt. Und ich habe gesagt, wir müssen uns zum Lunchen treffen. Ich sage, Leute, nee, dann müssen wir es mittags hinkriegen, dass wir uns auf einen Lunch treffen in der Stadt. Okay, das haben wir dann gemacht. und sind dann in ein Fastfood-Restaurant gegangen. Komischerweise, das machen wir nie. Aber an dem Tag war es so, weil wir hatten nicht viel Zeit. Und die guckten mich wirklich mit so 5 Mark großen Augen an. Sie kicherten ein bisschen, die Erwartung war groß.
Oh nein.
Und ich saß da und sagte, ich muss euch was sagen. Und zwar, es wird sich in nächster Zeit ganz viel verändern.
Oh nein. Ich ahne es schon, Herr Paula.
Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Als sie hörten, ich hätte eine gute Nachricht, dann rissen sie die Augen noch weiter auf. Sie glänzten, sie waren voller Erwartungen. Weißt du, die Finger, die tippelten schon auf dem Tisch herum.
Ich sehe es bildlich vor mir.
Ja. Und ich sagte, aber ich fange jetzt mit der schlechten an. Ich sage, ich habe Krebs. Und dann so, puff. Also das war Knallaufwall, die Realität.
Was war denn da die gute Nachricht?
Ja, dazu komme ich ja gleich. Okay. Ich sag ja, du kannst ja nichts so Gutes entgegensetzen, was diese Nachricht wieder aufpuffert. Also meine Freunde, erstmal blankes Entsetzen, die bebende Unterlippe, Tränen, der Verzweiflung. Sie wussten überhaupt nicht, was sie sagen sollten. Klar, ich wüsste es auch nicht. Mhm. Und dann sagt meine Freundin zu mir, Paula, und ich habe gedacht, du bist schwanger. Und sie hatte eine Flasche Sekt mit, alkoholfreien, weil sie darauf anstoßen wollte.
Ich hoffe, ihr habt sie trotzdem getrunken.
Nee, wir haben was Besseres gemacht. Und zwar die gute Nachricht, die ich daher entgegensetzen wollte. Es war ein bisschen flach, es kam auch nicht so rüber. War, dass mein Mann und ich am Vorabend beschlossen haben, noch zu heiraten.
Stimmt.
Noch im Dezember.
Oh.
Und ich so, ja, ich habe jetzt Krebs. Aber, dachte ich, ziehe ich so einen Joker aus der Tasche und sage,
da wart ihr alle schon heulen.
Ja, genau.
Oh Gott.
Aber wir heiraten in 2 Wochen. Und die so, ja. Und da war ich dann auch so ein bisschen, wo ich dachte, gut, richtig freudige und richtig traurige Nachrichten verbreiten sich nicht so gut an einem Gespräch.
Ja, es ist auch egal, wie rum du die sagst. Es ist einfach, also der Stimmungskiller ist einfach da.
Das war der Stimmungskiller. Mir tat es für die Freundin so leid. Ich habe gedacht, na klar, dachten die, es ist was Freudiges. Ich order die dann zum Mittagsdate. Aber es war dann gesagt, und dafür liebe ich meine Freunde. Weißt du, was wir gemacht haben? Die sagten dann, Sekt ist zu schwach. Nee, Sekt ist zu schwach. Dann sind wir in der Mittagspause in einen Supermarkt gegangen und haben uns einen kleinen Schnaps gekauft für die Nerven. Und dann haben wir den getrunken und dann haben wir gesagt, egal was ist, wir packen es jetzt. Also dann hatten die komischerweise einen Kampfsaumodus und ich ließ mich dann so langsam, konnte ich mich dann, ich weiß nicht, ob es der Schnaps war oder der Schnaps mittags um 12 oder deren positive Packen-wir-es-Mentalität, ich konnte mich dann irgendwann auch so ein bisschen... Also ich konnte dann aufatmen. Es war, als es raus war, ging es mir echt besser. Ja.
Wahnsinn. Ja, ich war total überrascht, als ich es meiner Mutter gesagt habe.
Ja.
Und zwar,
wie hast du das gemacht?
Ja, ich hatte, wie gesagt, auf diesem Grillfest, hatte ich das nun der gesamten Familie erzählt. Ich hatte es bis dato meiner Mutter nicht mal von dem Verdacht was erzählt, weil die gerade die Söhne von meinem Bruder bei sich hatte. Und ich dachte mir, boah, die hat so viel zu tun und so einen Stress. Ich will die jetzt nicht damit belasten und hinterher ist vielleicht nichts, ne?
Mhm.
Also hatte ich gar nichts gesagt. Dann habe ich gesagt, ich muss dir das jetzt sagen. Dann habe ich nochmal mit meinem Bruder telefoniert. Er so, nee, musste ihr sagen jetzt, ne? Wo ihre Schwester das ja schon wusste. Ich so, sag der Mama bitte noch nichts, mit der muss ich heute Abend noch sprechen.
Ja.
Dann war ich aber erst nach dem Grillen um 10 Uhr, 10:30 zu Hause.
Ja.
Dann habe ich angerufen. Ich glaube, die hat schon geschlafen. Ich habe gesagt, ich muss dir das jetzt sagen. Das geht ja wohl nicht, dass ich andere Leute, dass mein Chef das vor meiner Mutter weiß, ja?
Nein.
Also, habe ich angerufen, habe ich gesagt, Mama, hallo, ich bin's. Ich so, kannst dich mal hinsetzen, ich muss dir was sagen. Und
das
ich muss
hinsetzen, das kann ich bis heute nicht ertragen, wenn das jemand sagt, ist sofort bei mir
so. Ja, aber ich war so,
sagt man so.
Ne?
Ja.
Und du musst dazu wissen, mein Bruder, der war Anfang des Sommers von so einem Gerüst runtergefallen und hatte sich auf der gleichen Seite Arm und Bein gebrochen. Also der konnte überhaupt nichts machen. Der war ganz viele Monate zu Hause. Meine Mutter immer da, hat geholfen. Also die war auch so ein bisschen am Limit, ne, nach diesen Monaten. Und jetzt komme ich um die Ecke und sage dann so, Mama, ich habe heute die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und weißt du, was sie gesagt hat?
Na?
Ja, das schaffen wir.
Ach Gott.
Das war echt so, die war
aber
so
toll.
Abgeklärt. Die aber war toll. So abgeklärt. Ich glaube, ja. wahrscheinlich war sie auch in so einem, vielleicht war es auch so, ich bin total müde und fertig und so. Mhm. Und dann so, ach komm, das schaffen wir jetzt auch noch. Ich weiß es ja. nicht. Aber ich hätte alles erwartet, ich war wirklich auf alles vorbereitet, weil ich dachte, boah, die macht sich jetzt voll Sorgen und so. Und die war echt so, ja, das schaffen wir. Wird schon gut. Mhm. So. Ich sag, ja, okay, ich sag's dem Papa, du, gute Nacht. So.
Weißt du, ich glaube, wir sind da nochmal anders bewandert, weil wir natürlich jetzt auch Kinder haben und für uns wäre das Schlimmste, so eine Nachricht von unseren Kindern zu bekommen. Mhm. Und meine Eltern haben ja auch so reagiert. Die haben mir gesagt, okay.
Vielleicht wollen sie einfach die Schwäche auch nicht zeigen, den Kindern gegenüber, weißt du, dieses, oder dass man sich Sorgen macht. Und
das glaube ich auch. Ich glaube,
das ist auch oft, ne?
Ja.
Und weil das kann ich auch gar nicht haben. Also wenn ich sehe, dass meine Mama oder so sich Sorgen macht,
schlimm,
weint. Das finde ich immer ganz schlimm. Das
also ich muss auch sagen, ich hatte schon oft Momente, wo ich dann bei meinen Eltern war und das war alles in Ordnung. Wir hatten einen total unbeschwerten Tag. Bei uns war es immer der Heulekeller, hieß das. Oh Gott. Also meine Eltern immer so, ja, ich hole noch mal Getränke, okay. Und dann kamen halt hoch und dann, und weißt du, das tut mir bis heute ist es so, dass ich immer sage, wenn jemand sagt, er geht in den Keller, sage ich, ich gehe. Ich gehe jetzt. Weil ich das schlimm finde. Das ist schlimm, wenn man die eigenen Eltern so in Sorge sieht. Und ja,
ich auch nicht haben. Mhm. Aber da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, weil ich finde es generell sehr schwierig, weißt du? Ja, einfach Sorgen zu sehen bei anderen Leuten.
Ja, das finde ich auch. Und
gerade eben bei Leuten, die dir nahestehen. Ich glaube, deswegen ist zum Beispiel mir auch generell der Austausch schwer gefallen mit meinen Familienmitgliedern.
Ja, also mit Leuten, die einem als Angehörigen nahestehen und das ist ja auch nachher so voller Missverständnisse beladen, ne? Also wir können das jetzt rückwirkend schön reflektieren. Es spricht sich im Rückgang natürlich sehr, sehr, sehr einfach darüber. Aber während da diese gestauten Emotionen der Krebskrankheit dabei sind, das ist schon nicht ohne. Also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber ich hatte irgendwann so einen Modus, wo ich mir dachte, egal was mit mir passiert und wie diese Geschichte ausgeht, es tat mir nie so leid um mich selbst. Es tat mir immer leid um meine Angehörigen, die das an meiner Seite mittragen müssen. Und deswegen
meine Kinder. Ich habe immer als erstes an meine Kinder gedacht.
Oh, Alex, wo du gerade zu deinen Kindern sagst, ne?
Ja.
Wir reden hier über. Da muss ich ja atmen, weil das auch meine Achillesferse ist.
Die Kinder.
Die Kinder. Wie und wann sagt man das den Kindern? Wie hast du das gemacht? Deine waren ja noch sehr, sehr klein. Die waren 1 und 2.
Genau.
Das aber ist trotzdem, ja mit dem Verständnis noch so eine Sache. Ne?
Ja, aber also, guck mal, das war August und Ende September ist der Leo 3 geworden.
Mhm.
Und ich habe das von Anfang an, habe ich das, ich habe es nicht am ersten Tag direkt gesagt, aber ich habe das dann einen Tag später oder so, habe ich das denen dann gesagt. Und ich hatte, ich bin eine Woche später nach München geflogen und eine Arbeitskollegin von mir, die hatte auch Krebs mit 2 kleinen Kindern. Und die hat mir ein Buch in die Hand gedrückt. Und das hieß, Wieso trägt Mama eine Mütze im Sommer?
Mhm.
Und mit dem Buch konnte ich das eigentlich, das war eine Woche nach meiner Diagnose. Und mit dem Buch konnte ich das eigentlich ganz gut erklären, weil die reden dann ein bisschen so, was ist Chemo und dass man die Haare verliert. Und das hatte ich schon gesagt, ich hatte ihnen schon erzählt, oder zumindest dem Leo, also die Mia hat's, ich konnte ja gar nicht sprechen. Ne?
Ja, eben.
Und dann ist es so ein bisschen, die versteht ja viel, aber wie holst du die ab? Also sie hat es einfach über den Leo mitbekommen und wahrscheinlich im Nachhinein hat sie auch mehr gelitten unter dem Ganzen als der Leo, weil sie immer nur so Brocken mitbekommen hat. Ne? Und ich habe aber dann halt gesagt, ja, ich werde dann halt keine Haare mehr haben und dann, ja, so habe ich dann mit dem Buch habe ich dann auch viel.
Und kam Fragen? Hat dein Sohn gefragt?
Eigentlich nicht. Ich habe nur gesagt, du, ich habe jetzt eine Krankheit, die heißt Krebs und da muss ich Medikamente nehmen und da stell mir vor, da werden mir die Haare ausfallen. Da sehe ich hinterher aus wie der Onkel Mickey. So. Und das fand er eigentlich ganz lustig.
Ja, das finde ich auch lustig. Ja.
Ich habe ja Gott sei Dank sehr viele glatzköpfige männliche Verwandte in meiner Familie.
Ja, ja.
Und dann, und dann Ja, ich meine, da reden wir eh nochmal separat drüber, über das Ganze mit den Kindern und so, aber das war natürlich auch ein Grund, weswegen ich gesagt habe, okay, ich gehe erst, mach mir eine kurze Frisur, die sind dabei, dann sind sie beim Abrasieren dabei und so. Das, also ich wollte die bewusst mitnehmen und ich bin ja auch wirklich mit dieser Nachricht rausposaunt wie so ein Marktschreier, so, also jetzt übertrieben, ne? Aber ich habe wirklich, ich habe jeden angerufen. Ich habe jedem gesagt, dass ich Brustkrebs habe, weil ich auch so eine Angst hatte, dass vielleicht hinter meinem Rücken geredet wird. Oder dass die Leute irgendwie so eine Hemmung haben, so, oh Gott, soll man die jetzt ansprechen? Weil du weißt ja, wie das ist, ne? Wenn jemand krank ist und dann weißt du ja nicht so, will er darüber reden oder vielleicht nicht, soll ich es überhaupt offiziell wissen, dass der krank ist oder nicht? Und ich dachte, wenn ich das jedem sage, dass ich offen bin, dass sie mich ansprechen sollen, wenn sie Fragen haben, dann redet auch keiner hinter meinem Rücken und vor allem nicht hinter dem Rücken meiner Kinder. Deswegen habe ich wirklich den Tag nach der Diagnose damit verbracht. Ich war auf dem Weg in ein Yoga-Wochenende. Alle Leute, die ich an die Strippe bekommen habe, von meinen engsten Freunden anzurufen und zu sagen, hey, ich habe Brustkrebs. Eine meiner Freundinnen saß gerade am Sterbebett ihres Vaters. Da habe ich dann ganz schnell es nicht gesagt. Das war ich nur so, okay, hallo, wie geht's dir denn? Sie so, ah, du weißt ja, Papa geht so schlecht. Ich so, oh nein, ich wollte nur mal gucken, wie es dir geht. So, tschüss. Ja. Ja. Und aber sonst habe ich das wirklich allen gesagt. Und hinterher die ich dann nicht so erreicht habe, habe ich dann auch WhatsApp-Nachrichten geschickt. Mhm. Das hört sich jetzt ziemlich doof an, aber ich bin da wirklich, also ich bin raus und ich habe wirklich gesagt, hör mal zu, ich habe Krebs, aber es ist positiv, also ne, es sieht nicht so aus, als hätte es gestreut und das sind ja so gute Heilungschancen beim Brustkrebs, da ist ja mittlerweile, das ist ja so gut behandelbar und braucht euch echt keine Sorgen machen und ich habe eine super Ärztin und alles total gut und so. Und da muss ich sagen, ich habe eine Freundin, die hat hinterher gesagt, dass sie es traurig fand, dass ich ihr nicht den Raum gelassen habe zu trauern. Und das ist mir schon, das ist mir dann schon sehr nahe gegangen, wo ich dann gedacht habe, okay. Nee, weil sie einfach meinte.
Ist das gemeint? Genau.
Sie hatte das so gemeint, dass ich mit ihr meinem, hey, ist alles positiv und da, sie so überrollt habe, dass sie hätte eigentlich gerne ein bisschen geweint mit mir. Um diese einfach zu betrauern, dass ich Krebs habe. Und ich habe aber diesen Raum nicht zugelassen. Und das meinte ich auch mit diesem vielleicht übertriebenen Positiven. Ich wollte gar nichts Negatives hören. Ich wollte überhaupt nicht. Das hat mir gereicht bei dem Grillen, dass plötzlich alle Mäulen waren. Und ich wollte das nicht. Weißt du, ich habe jegliches Lippenbeben versucht, so, nein, alles gut, nur bevor, also wenn ich schon das leichteste Zeichen gesehen habe, dass da irgendwas war, zack, weg.
Aber also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mache das gerade so nachdenklich. Also wir wissen ja beide, es gibt kein richtig und kein falsch. Bei mir war das so, ich habe mich dann relativ schnell in den Austausch begeben, weil ich auch wissen wollte, wie erzählen das denn andere Frauen ihren Kindern? Also die Bücher fand ich jetzt, das kommt ja auch immer aufs Kind an.
Ja, deins war ja auch schon älter, weißt du?
Genau, nicht so passend. Also meiner war 4. Mhm. Das fand ich nicht so passend mit den Büchern. Ich wollte wissen, wie haben es denn die anderen gemacht? Ich habe es meinem Kind nicht sofort gesagt. Und ich habe es auch nicht den anderen Leuten gesagt und nicht meinem Umfeld sofort, weil ich Angst hatte, dass ich das so
schnell...
Kind
sagen.
Genau.
Ja,
dass
es
über mein Kind an mich zurückkommt.
Oh
also
Gott.
Sowas wie, wie geht's denn der Mama oder so, ne? Da hatte ich wahnsinnige Angst vor. Und deswegen habe ich es erstmal nicht gesagt. Ich brauchte tatsächlich erstmal den Raum und habe erstmal geguckt, wie haben es denn andere gemacht.
Ja.
Und während dieser Recherche bin ich dann auf so Frauen gestoßen, die alles sehr, sehr positiv sahen. Also das warst noch nicht du.
Und, ja, wir haben es ja später erst kennengelernt, ne?
Genau. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich konnte es nicht ertragen. Weil ich gerade in so einer Angstphase war, die mich so wahnsinnig gelähmt hat. Und dann kommen da Frauen um die Ecke. Das A und O ist das positive Denken und wir laufen da jetzt. Ne, so, klar,
du, aber
kein
ganz
richtig
ehrlich,
und falsch.
Ganz ehrlich, nee. Das kann ich, da werde ich, da kriege ich, ja. Also wenn ich das höre, weil ich finde immer, dass wenn ich das für mich entscheide, dass ich das jetzt so positiv mache, dann ist das mein Ding. Ich würde nie jemand anders sagen. Und
nee,
da werde
ich
echt aggro, so von wegen, du musst positiv und du
nee,
darfst
das,
nicht
das meine ich nicht. Aber
ach so,
wenn
ach
ich geguckt habe, wie sie umgegangen sind mit dem Thema.
Ja.
Und sie sind da so wahnsinnig positiv rangegangen. Also klar, mit du musst, ne? Ratschläge sind auch Schläge. Kann ich an dieser Stelle immer nur sagen. Also sehr sparsam sein damit. Aber auch als ich gesehen habe, wie sie mit ihrem eigenen umgegangen sind und sie waren so wahnsinnig positiv, ich konnte mich damit nicht identifizieren.
Ja.
Also ich war so, dass ich gesagt habe, wenn ich noch einmal höre, wie positiv alles ist oder wie toll das ist, ich sag dann, oh Gott, ich wäre fast vulgär geworden. Ich wäre fast vulgär geworden. Ich habe meinen Eltern versprochen, ich sage hier keine Vulgarismen.
Ja, ja, okay, das also, sagen wir jetzt auch.
Aber ich hätte sowas gesagt wie piep.
Ja.
Nochmal.
Piep, piep, piep.
Genau. So lief das in meinem Kopf ab. Und ich konnte das nicht ertragen. Und ich finde das total spannend jetzt, das von
dass
dir
du mit
aber
so jemandem Positiven da unterwegs bist. Aber
ja,
ganz ehrlich,
weil
ich bin aber nicht,
ich bin kann, aber weil ich
nicht,
das im Nachgang nachvollziehen kann.
Ich bin aber nicht rausgegangen und ich habe niemanden, und da werde ich wirklich, das ist so ein Thema, da laufe ich zu Hochform auf, weil ich finde immer, es ist so wichtig, dass jeder weiß, jeder ist anders. Jeder Krebs ist anders, jeder Mensch ist anders und egal welchen Weg man findet, aber jeder findet seinen eigenen Weg und es gibt keinen richtigen und es gibt keinen falschen.
Das finde ich
und
total wichtig.
Das finde ich so wichtig, weil ich kann das nicht, das ist das Gleiche, wenn du Kinder kriegst, ja. Da kriegst du auch 100 ungefragte Informationen, wie man denn was zu machen hätte, ne? Und genauso ist es, wenn du mit dem Krebs so, nein, also du musst unbedingt das und das und das und nein, auf
also
gar keinen Fall.
Ich und möchte einfach an die Leute appellieren, ne? Weil viele Leute sind ja verunsichert im Umgang mit Krebskranken.
Ja.
Und ich möchte einfach nur sagen, kein Krebskranker erwartet Ratschläge.
Nein.
Von einem Angehörigen, von seinem Umfeld. Das erwartet.
Da machen wir auch nochmal eine Folge drüber, ne?
Ja, würde ich mich freuen.
Das
können wir erstmal nochmal
aufnehmen. Es ist wirklich auf unserer Liste. Wie rede ich mit einem Krebskranken?
Ja.
Ich glaube, das war noch ein Thema. Und das ist auch wichtig. Das ist nämlich wichtig. Und ich finde, was aber auch ganz gut reinpasst, ist, weißt du, es gibt ja auch Leute, die gar nicht über ihren Krebs reden. Die erzählen das keinem. Ich habe das mitbekommen von einer Frau, da wusste der Ehemann nicht, dass die Krebs hat. Die hat das nicht erzählt.
Der Ehemann wusste
das nicht? Der Ehemann wusste das nicht.
Das
musst du dir mal vorstellen. Ich habe keine Ahnung.
Ist das möglich?
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat die gerade gesagt, was weiß ich, sie hat eine Alopecia oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Krass.
Ja. Oder es gibt, oder zum Beispiel, ich habe eine Mutter, habe ich kennengelernt, und die sagte, sie hätte das ihren Kindern nicht gesagt. Die waren aber auch schon älter und sie würde immer mit Perücke ins Bett gehen.
Hä?
Krass, oder?
Also. Ja, das ist, also wie gesagt, kein richtig, kein falsch, keine Wertung, aber
eben.
Ich hätte es mir in der Situation nicht vorstellen können.
Nein, aber so ist es ja, nur jeder geht ja seinen eigenen Weg und ich sage immer so, nur weil wir jetzt es auch so rauspussern oder ich, nee, du hast ja nicht so raus, weil ich es so
rauspussern. Ja doch, aber später.
Genau, aber in dem Fall, ne, ich meine, ich habe es allen, ich habe in alle WhatsApp-Gruppen, ich habe es denen überall reingeschrieben und danach, so als finalen Step, habe ich dann auf Facebook das gepostet. Aber also nicht öffentlich, sondern erstmal nur an meine ganzen Freunde. Aber ich bin wirklich raus. Ich so, zack, hier, das sind Fotos von meinem Kurzhaarschnitt, denn ich habe Krebs, in 2 Wochen habe ich eine Glatze und nur so, damit ihr es alle wart. Wollte ich jetzt nur mal so sagen. So.
Krass.
Und
was kam da für Reaktionen?
Du, das war der Hammer. Das hat mich, diese Reaktionen haben mich motiviert dazu, mit meiner Geschichte öffentlich zu gehen. Weil die haben echt, also da kamen wirklich Sachen wie, ich werde nie wieder wegen einem Schnupfen jammern. Wie du mit deiner Krankheit umgehst, das ist ja der Hammer, sowas. Und da habe ich gedacht, ach, wenn ich also die echt motiviere und hier ein bisschen aufklären kann, und da merkst du ja auch, dass Krebs wirklich so ein Tabuthema ist, ne? Und das hat mich dann so motiviert zu sagen, nee, ich gehe jetzt raus mit dieser Geschichte und ich werde auch noch mehr drüber reden. Und seitdem höre ich nicht mehr auf zu reden darüber.
Krass. Ja, das kam bei mir also nicht so viel später, aber ein bisschen später. Also bei mir war das so, für mich war das Allerwichtigste, ich muss erstmal mein Kind abholen.
Oh.
Wenn ich das gemacht habe, kann ich das dem Umfeld erzählen, das ja auch das Umfeld meines Kindes ist, damit er auch eine Antwort parat hat, wenn er was gefragt wird. Das war mir super wichtig, weil ich glaube, wenn Kinder etwas nicht erklären können mit ihren eigenen Worten, dann fühlen die sich hilflos. Dann
ich glaube,
als würden sie die Dinge nicht verstehen. So habe ich mir das auf jeden Fall erklärt. Ne? Das
ist ja jedes ich denke auch immer, dass Kinder in ihrer Fantasie das alles noch sich viel schlimmer ausmalen als wie es wirklich ist, also wenn man es ihnen nicht sagt. Ne? Die haben ja so feine Antennen und ich glaube, wenn du das echt denen nicht erklärst, dann malen die sich das 1000-mal schlimmer aus, als es eigentlich ist. Und deswegen finde ich das gut.
Und ich erzähle mal, wie ich das meinem Sohn erzählt habe. Und zwar war das ein Moment, ich habe ihn in einem ruhigen Moment zu mir genommen. Und wenn ich so daran
denke, ich muss schon schlucken, Paula.
Dann sind das wirklich Schlüsselmomente, die ich gerne rückgängig gemacht hätte. Oh. Ich hätte meinem Kind das im Rückgang, auch wenn wir das super gemacht haben bis hierher,
ja.
Ich hätte meinem Kind diese Erfahrung, das Kind einer krebskranken Mutter zu sein, sehr gerne erspart. Und ich hätte mir diese Situation gerne erspart, meinem Kind zu sagen, dass ich todkrank bin.
Aber hast du den Tod erwähnt?
Nein, habe ich nicht erwähnt. Also bei uns ging der Tenor immer ums Gesundwerden. Tod gehörte zu meinen persönlichen Ängsten. Ich wollte aber nicht, dass es seine werden, weil Kinder ja natürlich noch keine Konnotation haben und das nicht unbedingt mit etwas Todbringendem verbinden. Also ich habe ihm dann erklärt, ich habe gewartet, bis ich meinen Port bekommen habe. Das hat er nicht mitgekriegt. Ich habe das ambulant machen lassen. Hm. Ich habe es ihm gezeigt. Also der Port, das muss man einfach sagen, ist ein wie so ein Knopf, kann man sich das vorstellen.
Wie so eine kleine Dose, ne?
Ist
das,
ja,
kann man so, genau. Mit einer Membran oben.
Genau, das ist, sitzt im Schlüsselbein oder manche haben es am Oberarm, das ist ans Venensystem geschlossen und schont einfach die Venen während der Chemotherapiegabe. Also wir Brustkrebspatientinnen, wir kriegen eine sehr starke Chemotherapie und kommen um diesen Knopf eigentlich nicht drum herum und dieser Knopf heißt Port.
Und da, und der hat ja wie so eine Kanüle, die in direkt ein großes Blutgefäß geht, dass du eben nicht durch diese kleinen Venen musst, das heißt, du stichst diesen Dings an und ach, da reden wir eh nochmal.
Genau, also genau, der sitzt einfach
also auf jeden Fall
unter deinem
Sohn, genau.
Genau, also es ist nicht wie beim Blutabnehmen, dass man da unbedingt etwas treffen muss, eine Vene, sondern es sitzt einfach direkt unter der Haut. Man muss nur über die erste Hautschicht stechen, ist in diesem Membran und gleich ans Blutsystem angeschlossen, wenn man das so sagen darf. Und das sieht man, das ist so eine kleine Erhabung über der Haut. Das
bei dünnen Menschen mehr, bei properen Menschen weniger.
Also ich muss schon sagen, also ich bin schon eher so eine curvy Frau und bei mir sieht man es schon.
Ich bin auch kein hageres Häschen und bei mir hat er aber nicht so sehr rausgestanden. Ich hatte genug Fettgewebe, dass er so ein bisschen eingesunken ist.
Bei mir sieht man, ich habe meinen ja noch und den sieht man schon noch, ja. Und jedenfalls hatte ich dann dieses Pflaster und er fragte, und das war für mich der Aufhänger, jetzt ist der Moment.
Ja.
Mein Mann ahnte das schon, mein Mann musste rausgehen. Der hat es nicht geschafft. Also ich habe meinen Sohn auf dem Schoß gehabt, er hörte die ersten zwei Sätze, ich sah die zitternde Unterlippe, ich sah, wie die Tür sich schloss und das war unsere Familiensituation. Und ich erklärte das aber und stieß bei meinem Kind auf eine ganz tolle kindliche Neugier, auf ein Gehör. Er ahnte natürlich schon das, was im Busch ist. Natürlich, Kinder sind sensibel. Und ich erklärte ihm Folgendes, und zwar habe ich das nämlich im Austausch mit unseren Freundinnen erfahren, wie die das gemacht haben. Und das habe ich übernommen. Ich habe ihm gesagt, dass ich einen Krebs in der Brust habe, der dort nicht hingehört. Da war er erstmal überrascht, aber man konnte den Hubbel ja fühlen. Und ich habe ihn fühlen lassen. Und er hat ihn getastet und war erstmal ganz überrascht. Er hat mich gefragt, ob mir das wehtut, ob der Krebs mich zwickt. Er hat natürlich an das Meerestier gedacht.
Das hat aber der Leo auch gesagt.
Dann habe ich gesagt, dass es erstmal damit nichts zu tun hat. Ich bin da jetzt nicht biologisch rangegangen. Ne? Also
wirklich ich bin ganz gerührt, Paula.
Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich unter dem Pflaster, das ist keine Stelle, sondern dass ich da eine Steckdose bekommen habe. Und jetzt sind ja Jungs und Elektrik immer eine gute Kombination.
Sehr guter Ansatz.
Genau, er war ganz überrascht und fragte mich, wofür ich denn eine Steckdose brauche. Und dann habe ich gesagt, dass ich da eine sehr starke Medizin bekomme. Und dann habe ich ihm gezeigt, wo die lang geht. Dann sind wir mit meinem Finger über die Schulter, über den Kopf, am Hals entlang und an diese Beule gegangen, an den Knubbel. Habe ich ihm gesagt, die geht so da lang und die vertreibt den Krebs.
Wie toll, Paula.
Ja, und dann habe ich gesagt, und weißt du, woran man sieht, dass die Medizin wirkt? Das sieht man daran, dass die so stark ist, dass sie sogar Haare vertreibt. Und wenn mir die Haare rausfallen, dann wirkt die Medizin.
Ich könnte jetzt heulen.
Ja, und weißt du was, für mich das allergrößte Dilemma in der ganzen Geschichte ist, dass ich mich damit eigentlich, ich habe ihn gut abgeholt, aber selbst ins Off geschossen habe. Ich habe mich damit sehr unglaubwürdig gemacht, weil die Medizin bei mir gar nicht gewirkt hat.
Keine Haare und nicht gewirkt, ne?
Genau.
Aber hat er das so mitbekommen, dass es nicht gewirkt hat?
Ja.
Ja, okay.
Hat er mitgekriegt. Er weiß auch, ich hatte ja, also das wusste man natürlich vorher nicht, dass die Chemotherapie bei mir nicht wirkt. Mhm. Ich musste ja nicht nur die Haare verlieren, sondern irgendwann auch meine Brüste. Also auch daran ist ja der Krebs schuld. Ich glaube, er fühlte sich da im Vertrauen, also es war einfach, ich würde jetzt nicht sagen ein Vertrauensbruch, aber ich glaube, ich war ihm nicht authentisch genug.
Ja, ja.
Aber ich konnte es ja nicht sein.
Nee, aber ne? Wie hättest also, du? Also ich finde, ganz ehrlich, Paula, ich finde grandios diesen Ansatz. Auch ich sehe förmlich, wie dieser Finger über den Kopf geht und ich es rührt mich total. Also ich finde es mega, total schöner Ansatz, echt.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir haben da einen für uns richtigen Weg gewählt. Also es war für ihn, mehr haben wir nicht gesprochen. Also das war für ihn, es war dann sowas wie, ach so, ja, okay. Ich meine, für ihn war es ja auch noch alles in Ordnung. Ich hatte noch Haare, der Alltag ging weiter, am nächsten Tag war Kita. Also für ihn war das jetzt nicht so ein Moment wie für mich. Aber letztendlich, so im Rückblick, muss ich sagen, so, ouch, ne? Man kennt eben nicht den Verlauf. Es ist eben doch kein Warmduscherkrebs. Es ist eben manchmal doch ein unberechenbares, ach, ich wollte nicht fluchen.
Ja.
Ne?
Oh. Ja, nee, aber ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen, weißt du. Und, und die Sache ist ja auch die, weißt du, natürlich sagst du deinem Kind nicht, dass Krebs, oder zumindest einem Kind in diesem Alter, das weiß nicht, dass Krebs eine lebensbedrohende Krankheit ist. Nee. Und ne, du sagst halt, ja, du hast dann Krebs und dann sollen sie sich jetzt halt als Tierchen in der Brust vorstellen und das dann, in dem Buch sagen sie halt, dann kommt die Chemofeuerwehr und wenn die, und das fand ich auch ein schönes Bild, die haben nämlich gesagt, wenn ein Haus gelöscht wird, dann ist ja oft so, dass das Löschwasser auch viele Sachen kaputt macht, die eigentlich okay waren. Und genauso ist das, wenn die Chemofeuerwehr kommt und den Krebs wegmacht, dann gehen zum Beispiel die Haare auch kaputt. Und das fand ich auch ein sehr schönes Bild. Und so habe ich das meinen Kindern erklärt. Aber ich habe zum Beispiel auch von einer Freundin erfahren, die meinte, eine andere Mutter hat einem Mitkindergartenkind erzählt, dass Krebs eine tödliche Krankheit ist.
Also da reichen deine eigenen Tentakel nicht hin. Wie erklärst du? Und das könnten wir echt auch nochmal. Ja. Lass uns das auch nochmal zum Thema machen. Ich finde, das ist auch eine ganze Sendung wert. Also Kinder,
Umfeld. Aber das haben wir doch eh geplant. Tada! Ja das steht auf unserer Liste. Ach, wir sind so gut. Wir haben ja so eine ellenlange Liste von Themen.
Ja, das stimmt. Also wir könnten wirklich einige Folgen.
Jahre.
Ja. Und Alex, weißt du was?
Ja.
Die Zeit, ich muss ehrlich sagen, die Zeit.
Es ist ja schon wieder.
Wir müssen tatsächlich auch auf die nächste Folge vertrösten.
Wer hat an der Uhr gedreht?
Ja, es ist Wahnsinn. Die Zeit mit dir, mit euch, die rennt. Also, aber ich glaube auch so, im Grunde haben wir auch wirklich darüber gesprochen, wie ist es, wenn man schlechte Nachrichten verbreiten muss.
Ja.
Wir haben jetzt keine Tipps im Petto. Wir können nur sagen, wie wir das in ganz unterschiedlichen Weisen erlebt haben.
Ja.
Und dass es natürlich immer schöner ist, eine Schwangerschaft zu verkünden als Krebs.
Ja, das war eigentlich auch, ich sag ganz ehrlich, ich hätte gern ein drittes Kind bekommen im Herbst. Oder ich wäre gerne noch ein drittes Mal schwanger geworden im Herbst. Und ich hätte es wirklich, da hat mir der Krebs wirklich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber
auch.
So ist es halt, ne?
Ja, das geht mir auch so. Also ich hätte vielleicht nicht so einen akuten Kinderwunsch gehabt, aber ich bin mit 26 Mutter geworden und habe gesagt, ey Leute, ich habe alle Zeit der Welt für ein zweites Kind. Und die Zeit, das Thema ist bei uns beiden durch.
Das ist auch eine Folge wert.
Ja, ist auch. Meine Güte. Aber bevor wir jetzt so perspektivisch immer sagen, hören wir hier einfach auf und sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Achtet auf die Shownotes. Da sind alle wichtigen Informationen nochmal zu finden, wie ihr uns erreicht, auf welchen Social-Media-Kanälen, wo ihr uns euer Feedback geben könnt.
Genau.
Wir freuen uns da riesig drüber. Das ist nach der ersten Folge. Alex und ich, wir gehen auf Wolken.
Das sind
Schmetterlinge und Feuerwerke. Ja, das ist
total.
Der Hammer.
Also danke für diese tolle Resonanz und weiter.
Ja,
da freuen wir uns nämlich. Und
total.
Das macht uns total Spaß und ja. Wie gesagt, die ganzen Kanäle sind alle verlinkt in den Shownotes und wir haben immer noch unseren Hashtag 2 Frauen, 2 Brüste.
Genau.
Und freuen uns auch über, das wollten wir noch sagen, wir wollen so Rezessionen haben bei iTunes.
Ja.
Ne? Also wenn, ja, dann könnt ihr auch direkt da was lassen, ja, wenn ihr schon dabei seid.
Ja, wir haben schon überlegt, also wenn man diese Rezension in diesen Podcast kann, das wäre total schön, da mal eine zu lesen, ja, aber es wäre total blöd, wenn wir die selber schreiben.
Ja, nee. Also weißt du, jetzt haben wir uns schon selber 5 Sterne gegeben. Ich meine, jetzt können wir nicht selber auch noch die Rezension schreiben, oder, Paula?
Nein.
Ja, wir hören jetzt auch mal auf.
Nein, aber das wäre toll. Also wenn ihr uns da was da lasst, auch gerne Kritik, Anregungen, Lob.
Ja, und Themenvorschläge. Wir möchten ja auch Themenvorschläge. Wir haben natürlich eine riesengroße Liste, aber ihr wisst ja noch nicht, was da drauf steht. Also her mit den Vorschlägen, weil wir wollen ja nicht nur so eine Einbahnstraße haben. Wir wollen ja, dass dieser Podcast auch lebt und wir wollen ja ganz viele Erfahrungen zusammenbringen und so und das ein bisschen interaktiv halten, das Ganze.
Genau. Und deswegen für heute, ich mache jetzt ganz doll den Cut, weil wenn Alex und ich telefonieren, verabschieden wir uns mal 20 Minuten.
Ne? Ja, das ist
ich sage jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal. Es war mir ein Fest. Macht es gut und wir hören uns in 2 Wochen.
Macht's gut. Tschüss. Danke. Muah.